Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Birgit Marschall, Wirtschaftsjournalistin im Berliner Büro der Rheinischen Post. Guten Tag, Frau Marschall.
Hallo.
Anke Schäfer ist mein Name. Und wir gucken gleich nach London, nach Großbritannien. Theresa May wird das Londoner Unterhaus heute über den Stand der Brexit-Beratungen unterrichten. Es steht die Möglichkeit einer Verschiebung des Brexit jetzt doch im Raum. Sie müssen ja aus journalistischen Gründen immer genau zuhören, wenn es um den Brexit geht. Aber Sie, Frau Marschall, als Privatperson, würden Sie noch zuhören, wenn Sie nicht Journalistin wären?
Nein, ich würde nicht mehr zuhören, denn das geht ja jetzt schon 3 Jahre und es ist ein Hin und Her und die Briten wissen einfach nicht, was sie wollen. Wollen sie nun austreten oder wollen sie doch nicht austreten? Und da wollen sie diesen Vertrag annehmen, wollen sie ihn nicht annehmen? Also der normale Bürger blickt da eigentlich nicht mehr durch und selbst ich als Journalistin habe Schwierigkeiten, den Überblick zu bewahren.
Aber wir versuchen trotzdem, diesen Überblick zu bewahren, oder? Denn es ist wichtig für Europa.
Ja, also kolossal und natürlich auch gerade für Deutschland. Also wir sind ja eine Exportnation und wir haben sehr enge Handelsbeziehungen mit Großbritannien und wir sind angewiesen eigentlich darauf, dass dieses Geschäft weitergeht. Und heute hatten wir ja gerade, dass die deutsche Wirtschaft zu Recht auch nochmal warnt vor Milliardenkosten.
Ja, bei einem ungeordneten Brexit.
Genau.
In der Tat. Also der Brexit wird in dieser Stunde ein Thema sein. Freue mich auf diese Stunde, auch wenn das Thema nicht so schön ist, aber das kann man sich nicht immer aussuchen. Birgit Marschall, mein Gast. Der 29. März, der rückt näher und näher und näher. Es sind nur noch 5 Wochen etwa. Dann will Großbritannien aus der EU austreten. Aber wie? Darüber wird weiter gestritten. Theresa May steht unter großem Druck. 3 Staatssekretäre haben ihr heute in einem veröffentlichten Brief in der Daily Mail mit Rücktritt gedroht, falls sie einen EU-Austritt ohne Abkommen nicht definitiv ausschließt. Und um 13.30 Uhr, also nach unserer Sendung hier, will sie im britischen Unterhaus über den Stand der Verhandlungen berichten. Uns jetzt zugeschaltet mein Kollege Friedbert Meurer in London. Herr Meurer, es ist ja im Moment eine Kabinettssitzung in London gerade noch am Laufen. Hat man schon was gehört darüber, ob vielleicht der Brexit oder doch verschoben werden soll?
Nein, man hat noch nichts aus dieser Kabinettssitzung gehört, aber schon vor der Kabinettssitzung und nach diesem Brief, den Sie erwähnt haben, der die Daily Mail veröffentlicht hat, sind sich eigentlich hier alle Beobachter eindeutig, dass Theresa May im Kabinett heute anbieten wird und dieses Angebot dann im Unterhaus öffentlich machen wird. Das Angebot lautet, wenn der EU-Vertrag nicht bis Mitte März von einer Mehrheit des Unterhauses gebilligt worden ist, dann werde ich eine Abstimmung darüber ansetzen, den Brexit zu verschieben. Dass der Vertrag eine Mehrheit bekommt, ist nach derzeitiger Lage eher unwahrscheinlich. Dass der Antrag, den Brexit zu verschieben, dann eine Mehrheit bekommt, ist fast sicher. Das heißt also, in diesen Minuten fällt wirklich die Entscheidung oder sie ist eigentlich gefallen, den Brexit zu verschieben.
Frau Marschall, was sagen Sie dazu?
Ich finde alles besser als einen ungeordneten Brexit. Also das wäre dann tatsächlich eine Katastrophe für Europa und für Großbritannien, weil dann höchstwahrscheinlich Großbritannien wirtschaftlich noch mal weiter abrutschen würde und wir würden erhebliche Wachstumsverluste und so weiter haben. Und unsere Hoffnung ist ja, und die Hoffnung bliebe dann ja vielleicht auch noch erhalten, erstmal auf einen geordneten Brexit und dann vielleicht auf ein zweites Referendum, dass die Briten vielleicht doch wieder in die EU eintreten würden oder beziehungsweise in der EU bleiben könnten. Also ich finde, diese Verschiebung ist in der Not dann vielleicht eine ganz gute Lösung.
Der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hat ja tatsächlich eine bemerkenswerte Wende, kann man sagen, vollzogen. Er ist, wie man weiß, ein EU-Skeptiker, hat aber jetzt gesagt, okay, wir von Labour würden ein neues Referendum unterstützen, Herr Meurer. Kam das jetzt überraschend?
Das kam mir überraschend, nachdem eigentlich Corbyn, ich sag's mal salopp, irgendwie doch als Sturkopf galt, als jemand, der den Brexit durchziehen will, der Theresa May letzten Endes helfen will, den Brexit durchzuziehen. Zugute gehalten hat man ihm immer, dass Labour natürlich Gefahr läuft, jetzt mit dieser neuen Politik sich hinter ein zweites Referendum zu stellen, die Brexit-Wähler zu verprellen. 40% der Labour-Wähler haben für den Brexit gestimmt. Da muss man Corbyn natürlich recht geben. dass er das im Auge behält. Auf der anderen Seite weiß man aus unzähligen früheren Äußerungen von Jeremy Corbyn, dass er, ich finde, selbst ein Brexiteer ist, ein linker Brexiteer, die EU als kapitalistisches Projekt ablehnt, dass die Möglichkeiten nationaler Regierungspolitik, zum Beispiel Beihilfen für die Stahlindustrie in Wales, einschränkt. Das ist schon ein deutlicher Wechsel von Corbyn jetzt, sich hinter ein zweites Referendum zu stellen. Aber ich gieße mal ein bisschen Wasser in den Wein. Ich halte das immer noch für relativ unwahrscheinlich. Es gibt viele Abgeordnete, sowieso im Unterhaus, aber auch etliche in der Labour-Fraktion, die zwar für Remain sind, dafür in der EU zu bleiben, die aber ganz gewaltige Skrupel haben, sich über das Ergebnis des Referendums hinwegzusetzen. Gerade natürlich die Abgeordneten, die aus Wahlkreisen eher im Norden kommen, in der Mitte Englands, in der eine Mehrheit für den Brexit ist. Die sagen, das ist Verrat am Ergebnis des Referendums.
Herr Meurer, ich habe da noch mal eine Frage an Sie. Also wie würde denn das eigentlich mit der EU klappen? Also ich weiß, dass der EU-Ratspräsident Tusk auch angeboten hat, das, den Austritt noch mal zu verschieben. Aber wie würde denn das rechtlich funktionieren? Denn wir haben ja bestimmte Vorschriften, wann ein Land, in welcher Frist ein Land aus der EU austreten soll.
Also die wichtigste Rechtsgrundlage ist zunächst einmal der Artikel 50 des Lissabon-Vertrags. Also der beschreibt nach, dass ein Land das Recht hat, die EU zu verlassen, und in dem es auch eine Passage gibt, dass die 2 Jahre, also man stellt den Antrag, 2 Jahre später muss man austreten, dass diese 2 Jahre verlängert werden können, wenn alle 27 Mitgliedstaaten dem zustimmen. Da hat Donald Tusk gestern gesagt, nicht nur, dass er die Idee zu verschieben gut findet, er hat auch gesagt, dass bei den 27 Staaten maximaler Goodwill vorhanden sei. Also nach seiner Kenntnis, und er unterhält sich natürlich laufend mit den Vertretern der Einzelstaaten, wird es da keine Probleme geben, 2 Monate zu verlängern. Über diesen Zeitraum reden wir. Wenn es länger dauert, über die Europawahl hinaus, um den 23., 25. Mai herum, dann wird es natürlich schwierig.
Also insofern, selbst wenn wir jetzt wissen, eine Verschiebung ist wahrscheinlich, wissen wir trotzdem nicht viel mehr, wie es tatsächlich weitergeht.
Ich glaube, genau so muss man es sehen. Genau so, da hat Theresa May nicht ganz Unrecht, wenn sie die ganze Zeit immer gesagt hat, eine Verschiebung löst das Problem nicht. Aber eine Verschiebung löst eines: Es gibt nicht dieses No-Deal-Szenario, dass Großbritannien ohne Vertrag die EU verlässt. Das halten sehr viele für eine Katastrophe. Und das deswegen die Revolte im Kabinett, das auf jeden Fall zu verhindern.
Also immerhin, das ist doch auf jeden Fall ein Vorteil, dass das No-Deal-Szenario vielleicht jetzt vom Horizont verschwindet. Vielen Dank an Friedbert Meurer nach London. Dankeschön. Wir haben eben über den Brexit gesprochen, und dieser Brexit steht ja in gewisser Weise beispielhaft für unsere Zeit, hat man zumindest das Gefühl, in der so einiges auseinanderfällt, was lange zusammengehört hat, siehe EU. Jetzt gibt es heute einen Aufruf, und da steht drüber hier: mehr Europawahlkampf auf allen gesellschaftlichen Ebenen, und das wünscht sich die Europäische Bewegung Deutschland. EBD. Jetzt wissen wir nicht, was dahinter steht, aber das lässt sich leicht aufklären. Das ist zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund, das sind die Arbeitgeber, aber das ist auch der Beamtenbund und der Mittelstand. Also ein ganz breites zivilgesellschaftliches Bündnis, Frau Marschall. Was hilft es, wenn sich die zusammenschließen, diese gesellschaftlichen Akteure, und sagen, wir müssen jetzt gucken, dass der Europawahlkampf wahrgenommen wird, dass er fair und gut geführt wird?
Also ich finde es erstmal gut, dass diese Verbände das jetzt zusammen machen, weil in der Tat der Europawahlkampf und die Europawahl Ende Mai von ganz, ganz großer Bedeutung für die EU, für die Zukunft der EU ist, und zwar mehr als bei früheren Wahlen, weil wir eben, wie Sie ja schon anmoderiert haben, diesen Zerfall beobachten, wo eben viele Tendenzen da sind in vielen einzelnen Ländern, die EU nicht mehr so zu unterstützen, beziehungsweise sogar Anti-EU-Positionen einzunehmen. Und wir haben ja auch Umfragen, die schon zeigen, dass rechte Parteien enorm im Aufwind sind, was die Europawahl angeht. Das sind eben einmal diese Bündnisse, wo auch das eine Bündnis heißt ENF. Da ist die Front National drin, da ist die Lega aus Italien drin von dem Präsidenten oder von dem Regierungschef Salvini. Da ist die FPÖ drin. Die könnte viertstärkste Kraft werden im nächsten Europaparlament. Genauso oder so ähnlich sieht es aus mit dem Bündnis, wo sich die deutsche AfD angeschlossen hat. Die soll höchste Zugewinne haben in Deutschland laut den Umfragen. Deswegen ist es jetzt richtig, dass sich so zivilgesellschaftliche Organisationen zusammenschließen und die Menschen aufmerksam machen auf diese Wahl, dass sie auch zu dieser Wahl gehen.
Und eine der Forderungen lautet eben, der Wahlkampf soll jetzt auch dafür genutzt werden, umfassend über die Errungenschaften und Ziele der Europäischen Union zu informieren. Ist das denn zu wenig bekannt?
Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen, aber es ist trotzdem eine gewisse Ermüdung da. Also die Menschen hören vielleicht nicht mehr so hin. Und viele haben eben eher im Ohr zum Beispiel die Kritik der AfD an der EU, das sei doch alles eine überbordende Bürokratie, da kommt doch gar nichts zustande. Man unterhält sich dann darum, ob die Banane, wie krumm die Banane sein soll und nicht
diese
eben
die alten Klischees. Die immer noch wieder auftauchen.
Und wir haben aber eine Verschiebung in der Welt in den letzten Jahren, die es unheimlich wichtig macht, dass Europa zusammensteht. Und zwar haben wir ja auf der einen Seite die USA, die darum kämpfen, Weltmacht zu bleiben, und auf der anderen Seite die aufstrebende Weltmacht China, die sich beide eben einen Zweikampf liefern und dabei eben immer egoistischer, nationalistischer werden. Und Europa steht in der Mitte als eigentlich im Moment noch einzige Kraft, die diesen Multilateralismus unterstützt. Also das heißt, dass sich viele Staaten gemeinsam auf etwas einigen, wie zum Beispiel Klimaschutz oder freien Welthandel. Und das
Frage
sind Dinge, die sind wichtig für die Welt.
Absolut wichtig. Wie kann man das sozusagen auch so zeigen, dass es wichtig ist? Und da schlägt das Bündnis jetzt vor, man braucht ein Fernsehduell der europaweiten Spitzenkandidaten der Parteienbündnisse. Keine schlechte Idee.
Ja, finde ich absolut eine sehr gute Idee, denn über das Fernsehen werden viele Bürger angesprochen, viel mehr als über unser Interview, das wir jetzt gerade führen, oder auch über Tageszeitungen.
Na, ich hoffe doch, dass uns einige Menschen trotzdem auch zuhören.
Aber Fernsehen ist tatsächlich das Medium und natürlich auch das Internet, also das Visuelle, wo diese Spitzenkandidaten sich präsentieren können. Und wir Deutsche, wir haben ja eigentlich auch noch einen Vorteil, dass der Spitzenkandidat der mächtigsten, immer noch mächtigsten Fraktion EVP, in Klammern auf, da wo auch die CDU, CSU, Klammer zu, drin sitzt, Manfred Weber ist, und das ist eben ein Deutscher, und der könnte sich natürlich im deutschen Fernsehen auch gut präsentieren, genauso wie die anderen Spitzenkandidaten, die meines Wissens auch alle ganz gut Deutsch können.
Wir haben eben über den Brexit gesprochen, wir haben auch über das Bündnis gesprochen aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, aus Gewerkschaften und Arbeitgebern unter anderem. Dieses Bündnis, das für einen engagierten Europawahlkampf eintritt. Und dazu passt, wenn man das Thema weiterfasst, ganz gut das neue Buch des Briten Paul Collier. Das wird heute Abend im Berliner Ensemble vorgestellt. Er selbst ist da und heute früh war er bei uns zu Gast in Studio 9. Der Titel dieses Buches lautet Sozialer Kapitalismus, mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft. Und er sagt, diese neue soziale und kulturelle Kluft auch zwischen den Eliten und der Mehrheit der Bevölkerung ist zu groß. Er plädiert für eine neue Ethik der Gemeinschaft.
Wir hatten in der Vergangenheit eine Form des sanfteren Kapitalismus, wo die Unternehmen auch Verpflichtungen verspürten, sowohl gegenüber der Gemeinschaft wie auch gegenüber den eigenen Arbeitern. Und das wurde erwidert durch eine Art Geist der Zusammenarbeit und durch Loyalität. Das ist nun in den letzten Jahren verloren gegangen. Wir müssen dahin zurückkommen. Was die Axt an diese Idee gelegt hat, ist eine amerikanische Idee, wonach Unternehmen ausschließlich auf Gewinn ausgerichtet seien. Diese verätzende Idee hat tatsächlich dieses vorher bestehende Gefüge zernagt.
Soweit also die These vom Ökonomen Paul Collier aus Großbritannien. Frau Marschall, hat er recht? Ist der Geist der Zusammenarbeit verloren gegangen und geht es nur noch um Gewinn?
Ich würde sagen, in der Tendenz hat Collier bestimmt recht. Also wir kennen aber diese Entwicklung ja schon etwas länger. Also und wir haben uns auch schon etwas länger darüber den Kopf zerbrochen, über den von Amerikanern herüberschwappenden Turbokapitalismus. Also mir kommt das jetzt nicht so ganz neu vor, aber die Analyse ist natürlich nach wie vor richtig, dass wir eben auch gerade im Internetzeitalter immer mehr zu Individualisten geworden sind, dass es immer mehr darum geht, schnell zu sein und effektiv zu sein und gewinnstrebend zu sein und dass Unternehmen tatsächlich so ein bisschen den Blick verloren haben, dass sie eben auch verantwortlich sind für die gesamte Gesellschaft und für ihre Mitarbeiter. Das stimmt schon.
Er sagt, in der Tat, Unternehmen haben diese Verpflichtung, sich für die Gemeinschaft auch zu interessieren, auch einzusetzen. Sie sagen, so ganz neu ist jetzt diese Analyse, die wir eben gehört haben, nicht, aber relativ neu ist vielleicht seine Idee zu sagen, Menschen, die in Städten wohnen, sollten höher besteuert werden als solche, die auf dem Land leben. Und zwar aus folgendem Grund.
Diese hoch ausgebildeten Fachkräfte, die gut gebildeten Leute in den großstädtischen Räumen, sind höchst produktiv. Sie sind es aber nicht nur aufgrund ihrer eigenen Fertigkeiten, sondern weil sie alle zusammenkommen und sich in diesen Metropolregionen gegenseitig befruchten. Aber diese Metropolregionen sind nicht entstanden nur durch diese Eliten, sondern sie sind die Schöpfung der ganzen Nation. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg hat ein ganzes Land, hat die Nation investiert in die Schaffung dieser hochproduktiven Zentren. Es ist dann sehr, sehr ungesund, wenn man das vergisst, wenn sich diese Zentren loslösen und auf einen Höhenflug gehen, während der Rest des Landes in eine Abwärtsspirale gerät. Und so entsteht dann auch diese Herablassung, dieser Hochmut der großstädtischen Eliten und auch das Gefühl der Verzweiflung, der Abgehängtheit beim Rest des Landes.
Das finde ich eine ganz interessante These, zu sagen, die Menschen, die in den Städten leben, in den urbanen Räumen, profitieren sozusagen von dem, was die Nation geschaffen hat, auch von dem, was die vorangegangenen Generationen geschaffen haben. Und deswegen ist es geradezu fair, zu sagen, die müssen höhere Steuern zahlen.
Auch der Vorschlag ist übrigens nicht so ganz neu. Ich habe selber nochmal nachgelesen. Es gibt Theoretiker aus dem 19. Jahrhundert, die das schon gefordert haben. Dort war natürlich dieser Unterschied Stadt-Land vielleicht noch virulenter als heutzutage. Also ich finde bei dem Vorschlag, Herr Kolja ist ja auch übrigens auch Entwicklungsökonom, er kennt deswegen wahrscheinlich diese früheren Vorschläge. Mhm. Ich finde diesen Vorschlag auf die heutige Zeit zu beziehen so ein bisschen fern, also praktisch fern, weil Menschen ziehen ja hin und her. Also mal zieht man in eine Stadt, dann vielleicht wieder in die Peripherie. Außerdem würde natürlich so eine höhere Besteuerung von Städtern auch ökonomische Wirkungen haben. Also Menschen würden vielleicht absichtlich dann wieder in die Speckgürtel ziehen oder noch mehr in die Speckgürtel ziehen. Und was wir in Deutschland haben, um dieses Problem ein bisschen zu beheben, ist ja, dass also die Städte, die sind ja sehr stark belastet von Pendlern. Also Pendler fahren rein in die Städte und benutzen die Infrastruktur in der Stadt, zahlen dort aber keine Steuern, weil sie ihren Wohnsitz außerhalb der Stadt haben. Also insofern, wir haben in Deutschland eigentlich eher das Problem, dass die Städte unterfinanziert sind, weil es eben diese Einpendler gibt. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel in unserem Länderfinanzausgleich organisiert, dass es das sogenannte Stadtstaatenprivileg gibt, dass Städte extra Geld noch dafür bekommen, dass eben andere, die dort nicht wohnen, ihre Infrastruktur benutzen. Im Prinzip finde ich aber diese Analyse, dass es eben in den Städten viele Hochqualifizierte gibt und auf dem Land weniger und dass es dort auch vielleicht von der Stadt aus gesehen auch einen gewissen Hochmut gibt, nicht so ganz falsch. Und da können wir uns auch in Deutschland vielleicht überlegen, ob da was dran ist. Aber so eine höhere Besteuerung ist, glaube ich, nicht der praktische richtige Weg, um dieses Problem anzugehen.
Gerade als die Sendung begann, kam die Meldung, dass die globalisierungskritische Organisation ATTAC in ihrer bisherigen Struktur nicht gemeinnützig sei. Das hat der Bundesfinanzhof in München entschieden. Das Urteil ist heute veröffentlicht worden. Begründung, die Leute von ATTAC würden die politische Meinung beeinflussen wollen und das trage nicht zur politischen Bildung bei und sei damit nach dem Steuerrecht nicht gemeinnützig. Frau Marschall, was sagen Sie dazu?
Ja, also das ist natürlich für den gesamten Bereich der Nichtregierungsorganisationen ein Knaller, eine Bombe, weil das ist ein Präzedenzfall. Das heißt, dass andere Organisationen wahrscheinlich auch nicht gemeinnützig sein können weiterhin. Und das ist, kann diese Organisationen in Existenzschwierigkeiten bringen. Aber zurück zu ATTAC. Ich finde, das ist ein etwas strenges Urteil, also einer globalisierungskritischen Organisation die Gemeinnützigkeit abzusprechen, ist schon etwas merkwürdig, ein etwas starkes Stück. Denn ihr Motiv ist ja tatsächlich, dass sie gemeinnützig sein wollen. Mhm. Sie sind es dann vor dem strengen Steuerrecht nicht, aber insgesamt würden jedenfalls viele mir zustimmen, jemand oder eine Organisation wie ATTAC ist eine gemeinnützige Organisation. Und der Bundesfinanzhof ist aber die oberste Instanz. Das heißt, da lässt sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr viel tun. Das Urteil ist gesprochen.
Das Urteil ist gesprochen und zuvor hat sich das hessische Finanzgericht damit befasst. Dieses Urteil hat der BFH jetzt verworfen und jetzt müssen sich die Hessen wieder erneut mit dem Fall befassen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Marschall, sagen Sie also, wenn jetzt das Urteil so lautet, dass ATTAC eben versucht, die politische Meinung zu beeinflussen und das kann nach dem Steuerrecht nicht gemeinnützig sein, dann könnte sich das womöglich auf andere Organisationen auch ausweiten.
Ja, also mir fielen da so ein paar andere Organisationen ein, die, wo man auch sagen könnte, die beeinflussen vielleicht eher die politische Meinung. Was ist mit Greenpeace oder mit dem BUND oder
das scheint ja sozusagen inhärent zu sein, diese Organisationen, dass sie genau das möchten, die politische Meinung zu beeinflussen.
Eben, deswegen haben wir da jetzt eigentlich eben ein Problem. Ich kann ein bisschen auch die Rechtsprechung jetzt verstehen, weil warum sollen wir jetzt eigentlich mit unserem Steuergeld Organisationen unterstützen, weil das tun wir ja, nichts anderes tun wir ja dann, weil sie eben ja bestimmte Vorteile durch die Gemeinnützigkeit haben.
Ja, unter anderem, wenn man Spendenbescheinigungen ausstellt, dann als Organisation kann der Spender das von der Steuer absetzen. Ne?
Genau, aber es gibt eben auf der anderen Seite auch Organisationen, die eben politisch ATTAC entgegenstehen, die möglicherweise auch die politische Meinung beeinflussen. Rechtsstehende Organisationen, die müssten natürlich dann gleich behandelt werden. Aber ich hoffe jetzt eigentlich noch darauf, dass sich da vielleicht doch durch Verhandlungen noch was tun lässt. Also ich weiß es jetzt nicht genau, kenne mich rechtlich nicht gut genug aus. Aber wenn ATTAC jetzt möglicherweise noch andere Möglichkeiten findet, steuersparend tätig zu werden, also sich umwandelt in etwas anderes, also absieht von der Gemeinnützigkeit, da gibt es ja sicherlich noch andere Möglichkeiten, sich aufzustellen, ohne dass man jetzt in existenzielle Schwierigkeiten gerät.
Und das würden Sie ATTAC empfehlen. Birgit Marschall von der Rheinischen Post hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Stichwort Digitalisierung. Der Gender Gap, also die Unterschiede der Bezahlung zwischen Männern und Frauen in den Berufen, die sehr von der Digitalisierung profitieren, dieser Gender Gap hat sich verbreitert und der wird sich vielleicht sogar noch verbreitern. Das geht hervor aus einer kleinen Anfrage der linken Fraktion, die ihre Zeitung, die Rheinische Post, Frau Marschall, jetzt auch nochmal veröffentlicht hat. Sie haben dazu geschrieben, waren Sie überrascht, dass eben die Digitalisierung nicht dazu beiträgt, dass Frauen und Männer gleichberechtigter werden?
Eigentlich nicht, ehrlich gesagt, weil das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, weil es ist ja so, dass aufgebrochen in die neue Welt sind erstmal vor allem Männer. Also Männer haben eben diese Fähigkeiten auch entwickelt in der IT-Technik. Sie sind eben überwiegend in diesen sogenannten mathematisch, also diesen MINT-Berufen, mathematisch, Informatik, technische Berufe. Es gibt eben viele Start-ups, die Gründer sind meistens Männer. Ja, und nun, was wir da festgestellt haben anhand der Daten aus dieser kleinen Anfrage ist, dass von den Frauen, die aber in diesen modernen Branchen schon tätig sind, also eben als Programmiererin und so weiter, dass dort eben der Gehaltsunterschied zwischen einem Mann, der das macht, und einer Frau, die das macht, besonders hoch ist. Also höher als in anderen Bereichen, die weniger digitalisiert sind, wie zum Beispiel Einzelhandel Da ist es so, dass dort eben der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Bezahlung geringer ist. Also wir können sehen, dass in diesen hochqualifizierten, hochdigitalisierten Berufen wir eben starke Gehaltsunterschiede haben, weil man offensichtlich Männern da weiterhin oder mehr zutraut. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht gut ist und auch dem widerspricht, was andere Studien vorher gesagt haben.
Hatte man nicht vorher gedacht, dass durch die Digitalisierung zum Beispiel Teilzeit leichter werden würde oder auch Teamarbeit mehr eingefordert werden würde und dass Frauen davon profitieren könnten?
Ja, hat man gesagt, und es gab eben so globale Studien, zum Beispiel vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im Jahr 2017, die gesagt haben, ja, Frauen haben ja soziale Kompetenzen, die Männer eben weniger haben. Sie sind eben teamfähiger, sie können andere besser motivieren. Und das würde eben im digitalen Zeitalter total gefragt sein. Und deswegen hätten Frauen da auch mehr Karrierechancen. Und das hat sich eben bis jetzt jedenfalls nicht bewahrheitet.
Also es gibt einer unveröffentlichten Studie nach 10 Berufsfelder, die ganz besonders von der Digitalisierung profitieren werden. Das sind technische Forschung und Entwicklung, zum Beispiel auch die Klempner, Informatik natürlich, verschiedene sehr spezifizierte IT-Berufe, Softwareentwickler, Geschäftsführung, Vorstände, Unternehmensorganisationen, aber auch Erziehung und Sozialarbeit und Werbung und Marketing. In den meisten Berufen sind die Frauen tatsächlich unterrepräsentiert, aber eben in den Sozialberufen jetzt nicht. Aber müsste man nicht Anreize setzen, um Frauen viel mehr in diese IT-Berufe hineinzubringen?
Ja, das tut man aber auch schon. Also es
reicht das?
Offensichtlich im Moment noch nicht, denn wir sehen das ja an der Zahl der Studentinnen in diesen Feldern. Die hat zwar zugenommen, aber Frauen sind da immer noch ungefähr mit einem Viertel höchstens vertreten, zum Beispiel im Bereich Informatik oder also was wir sonst noch Ingenieurinnen, also gibt es noch viel weniger Ingenieurinnen, der Anteil bei Ingenieurinnen ist noch weniger. Also die Mädchen wissen das, entscheiden sich aber trotzdem, obwohl sie das wissen, oft dagegen. Ich persönlich kann das ehrlich gesagt auch verstehen, weil für mich wäre wahrscheinlich ein Ingenieursstudium auch nicht richtig gewesen. Trotzdem muss man halt, oder was man vielleicht tun muss, ist zu versuchen, diese Berufe auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, menschlicher zu gestalten. Also weniger kalt und technisch, sondern man muss da schon eher die Möglichkeiten zeigen, wie zum Beispiel die moderne Technik mit dem Menschen zu tun hat und wie sie das Zusammenleben der Menschen verbessern kann, beziehungsweise wie man auch Nachteile, die eben durch die Digitalisierung entstehen, dass man Menschen zum Beispiel weniger miteinander live kommunizieren, sondern nur noch über Geräte, dass man diese Dinge mit einbezieht in so ein Studium und dann, glaube ich, interessieren sich Frauen dafür auch wieder mehr.
Dafür bräuchte man wahrscheinlich Professorinnen. Dann würde sich das ändern in der Form, wie Sie es jetzt vorgeschlagen haben.
Ja, also wir haben ja auch jetzt schon Professorinnen insgesamt auf dem Vormarsch. Also die jungen Generationen wachsen da jetzt langsam rein. Aber genau in diesen Feldern, die eben die wichtigen Zukunftsfelder sind für die Digitalisierung, da sind Frauen stark unterrepräsentiert. Sie tummeln sich eben auf den Gebieten Soziales und Geisteswissenschaft und natürlich auch Medizin, aber eben nicht in diesen IT-Berufen.
Wir haben jetzt viel über Digitalisierung eben gesprochen, Frau Marschall, aber ich habe gehört, Sie haben ja das vorhin gesagt, Sie sind eigentlich eine Naturliebhaberin, mehr als eine Geräteliebhaberin. Haben Sie heute noch einen größeren Spaziergang vor?
Nein, leider nicht. Ich muss zurück in die Redaktion und werde dann wahrscheinlich heute nicht mehr groß spazieren gehen können.
Aber wenn Sie es wieder können, ich meine, wir haben bestes Wetter, 20 Grad in weiten Teilen von Deutschland. Freut Sie das?
Ehrlich gesagt gehöre ich zu denjenigen, die sich darüber nicht so sehr freuen. Also ich finde es zwar schön jetzt auch, dass die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, aber mir kommt das alles ein bisschen zu früh und ich finde es viel zu warm im Februar und ich hätte eigentlich gern einen richtigen Winter.
Einen richtigen Winter.
So wie wir ihn immer oder lange Zeit hatten. Und jetzt stellen wir fest, es ist unnatürlich warm in diesem Februar und ich mache mir darüber echt Sorgen.
Gut, aber heute vielleicht nicht zu sehr Sorgen machen, sondern dann und wann einfach auch mal den Moment genießen, oder? Darf man trotzdem.
Ja, darf man trotzdem. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich finde echt erstaunlich, wie dieser Klimawandel, der lange beschrieben wurde, wie schnell und wuchtig der auf uns einwirkt. Also wir hatten ja eigentlich alle gedacht, das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, aber da ist er jetzt schon. Mhm. Und wir müssen unbedingt aktiv werden und unbedingt zum Beispiel das deutsche Klimaschutzgesetz umsetzen. Und wir müssen Frau Schulze auch den Rücken stärken dafür.
Das werden wir tun. Danke Ihnen, dass Sie hier waren in dieser Stunde für die Sortierung dieses Tages. Danke Ihnen.